Ihr habt gehört, ich glaube, wir kennen uns alle schon, gell? Aus der Vineyard kommen wir und wir freuen uns, dass wir wieder mal hier bei euch sind. Und ich möchte euch mitnehmen in das Markus-Evangelium. Wir haben in der Vineyard Würzburg das Markus-Evangelium die letzten Wochen bis Ostern durchgenommen. Als Predigtthema, verschiedene Leute haben gepredigt und das war einfach eine ganz spannende Geschichte, so unterschiedliche Leute aus der Vineyard Würzburg zu hören, die was dazu zu sagen haben. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium im Neuen Testament und es hat einen richtigen Schwung. Das hat den Kick einer schnellen und eiligen Geschichte, die einen packen soll. Im Markus-Evangelium sind die Dinge zugespitzt und das ist die Absicht von Markus. Damit wir uns der Wahrheit über Jesus, Gott und uns selbst auch stellen. Das ist nicht langweilig. Habt ihr das schon mal im Ganzen durchgelesen? Es ist echt ein Tempo. Markus hält sich auch nicht lang auf mit irgendwelchen Einleitungen oder auch wichtigen Stammbäumen wie in Matthäus. Er steigt voll ein. Und er bestimmt das Tempo. Es erscheint alles so atemlos in diesem Markus-Evangelium. Ein Ereignis jagt das andere. Und dennoch ist es nie reißerisch. Es ist nicht oberflächlich, sondern das erklärte Ziel von Markus ist es, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Das galt damals und das gilt für uns heute. Es besteht ein interessanter innerer Aufbau, den Markus mit Absicht gesetzt hat. Da ist so eine innere Logik in diesem Markus-Evangelium. Es ist auch nicht unbedingt chronologisch angelegt, sondern Markus setzt bestimmte Geschichten zueinander. Warum? Es macht uns es leicht, dieses Evangelium auswendig zu lernen. Und wir in unserem heutigen Zeitalter brauchen das nicht mehr so unbedingt auswendig lernen, aber die Leute damals konnten weder lesen noch schreiben. Und das ist eine spannende, interessante Struktur, auf die würde ich gerne näher eingehen, mache ich jetzt aber nicht. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, kurz darüber was zu sagen oder mein lieber Mann, Markus Experiment. Aber ich steige jetzt einfach mal ein. Ich nehme euch mit in das 8. Kapitel. Und ich lese vom 10. Vers an und dann werde ich immer ein paar Takte dazu sagen. Wieder einmal stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? Sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Und damit ließ er sie stehen, stieg ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Eigentlich hat Jesus mit seinen Wundern und seiner Lehre ja schon genug Beweise seiner Autorität und Identität geliefert. Die ganzen Kapitel davor sind voll von dem, was er gesagt und getan hatte. Ereignisse, die es so noch nie gegeben hatte. Die Pharisäer waren immer dabei. Und trotzdem verlangten diese Pharisäer jetzt ein ordentliches, solides, grundanständiges Wunder direkt vor ihren Füßen. Und Jesus sagt nein. Er ließ sie stehen. Und im Vers 14 lese ich weiter. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärft Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Und als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? hey, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen, ihr habt Ohren, könnt ihr nicht hören, erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach, wie viel Körbe voll? Habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viel Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Und da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts. Starker Text. Habt ihr sicherlich alle schon ein paar Mal gelesen. Da kommen einige Menschen drin vor und die will ich mit euch jetzt ein bisschen genauer anschauen. Schauen wir uns mal die Jünger an, die engsten Freunde. Die waren von Anfang an dabei. Die haben so viel schon von Jesus erlebt. Und gerade kommen sie von 2 spektakulären Essen, bei denen Tausende Menschen überreich gesättigt wurden mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Es blieb sogar noch was übrig. Die Jünger, die engsten Freunde, die dabei sind, als Jesus taube, blinde, gelähmte, aussätzige Menschen heilte und Menschen, die von gottfeindlichen Mächten in Besitz genommen wurden, befreite. Sie waren dabei, wenn Jesus über das Reich Gottes sprach und lehrte und sich dieses tatsächlich vor ihren Augen, eigenen Augen ereignet. Und sie sitzen jetzt mit Jesus wieder mal im Boot und werfen sich gegenseitig vor, wer von ihnen vergessen hatte, fürs Vesper zu sorgen. Johannes, warst du heute nicht mal wieder dran? Wieso hast du heute vergessen, das Brot zu besorgen? Und Johannes sagt, wieso denn immer ich? Geht doch mal zu Matthäus. Und Matthäus, ich habe mit Brot nichts zu tun. Fragen wir doch mal den Judas. Der hat doch die Kasse. Und Judas sagt, Kasse ist leer. Ist nichts drin. Die Jünger, die so nah mit Jesus unterwegs waren, die auch eine eigene Vorstellung des Reiches Gottes hatten und dieser nachhingen. Und das war die Vorstellung des Reiches Gottes vom einfachen Volk. Wo ist der König, der Israel endlich wieder zu Ruhm und Ehre aufsteigen lässt und diese gehasste römische Besatzungsmacht, die damalige Weltmacht, aus dem Land vertreibt? Das war die Vision der Jünger vom Reich Gottes. Wo ist der starke König? So weit, so gut. Schauen wir uns die Pharisäer an. Wusstet ihr, dass die Pharisäer eine Laienbewegung waren? Es waren nicht die Schriftgelehrten, es waren nicht die führenden Priester. Es war eine selbsternannte Gruppe, eine Laienbewegung, die es sich zur Aufgabe machte, das mosaische Gesetz, die 5 Bücher Mose, die Tora und die Überlieferungen in ihrer strengsten Form auszuleben, um damit Eindruck zu schinden vor Gott und den Menschen und Einfluss zu nehmen. Die Pharisäer, ihr Lieben, das sind so die haben es nicht nur richtig gemacht, die haben es richtig, richtig gemacht. Man könnte vielleicht sagen, es waren die Streber der Nation. Sie haben es genossen, die anderen einfach abzuhängen mit ihrem Wissen und mit ihrem Können. Man kann sagen, Pharisäer sind die Leute, die lieber ihr Wissen über Gott zur Schau stellen, als dass sie Gottes Nähe suchen. Viel einfacher. Pharisäer, Jesus hat sie oft so beschrieben, ihr Herz war verschlossen und deswegen waren sie irgendwie unbeteiligt. Sie waren selbst fest entschlossen, verschlossen zu bleiben und deshalb haben ihre Ohren und Augen auch nicht wirklich funktioniert. Hey, ich kenne das manchmal bei mir auch. Pharisäer, diejenigen, die Jesus von Anfang an beäugten und beobachteten und miterlebten, was er lebte und wirkte, sie hätten es begreifen können. Und in den vorigen Kapiteln zitierte Jesus ein altes Wort von Jesaja, der nicht nur über die Pharisäer, sondern über die damaligen religiösen Führer des Volkes sprach: Sie ehren mich mit ihren Lippen, aber mit ihrem Herz sind sie weit weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gemerkt, wenn ich mich bei solchen Dingen hier entspannt zurücklehne, dann weiß ich, sollte ich aufmerksam sein. Weil ich kenne das nämlich auch. Ich kann auch Dinge richtig sagen und ich bin mit dem Herzen nicht dabei. Die Pharisäer damals hatten auch eine Vision vom Reich Gottes, für das sie kämpften. Sie träumten von einem Reich, das aufgerichtet werden würde, in dem nur sie, die alles richtig machten, den Zugang haben. Pech für die anderen. Das mal zu den Pharisäern, die eigentlich immer wieder Jesus in Streitgespräche verwickelt haben, deren Herz einfach verschlossen bleiben wollte. Und jetzt hat Jesus ja noch den Herodes erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger einfach etwas verwirrt waren. Sie denken über Brot nach und er redet von einem Sauerteig und dann auch Herodes. Wer war Herodes? Es war der König des damaligen Volkes. Und der hat sich die Geschichten von Jesus immer wieder angehört. Durch Johannes den Täufer. Aber Herodes konnte sich nie entscheiden, diesen Geschichten Glauben zu schenken. Er blieb im Unglauben. Viel lieber hing er seinem Traum des Reiches Gottes nach. Herodes träumte davon, dass das Reich aufgerichtet werden würde, in dem er und seine Familie endlich als der eine, der wahre, der letzte König von ganz Israel und Juda vom Volk anerkannt werden würde. Also alle haben hier Vorstellungen vom Reich Gottes, gell? Aber irgendwie spüren wir, sie widersprechen dem, was Jesus sagte und was Jesus über das Reich Gottes lehrte. Welche Vorstellung hast du vom Reich Gottes? Und wir Vineyards, wir reden viel vom Reich Gottes. Welche Vorstellung hast du davon? Und dann haben wir noch den Sauerteig. Natürlich ging es nicht um Brot, Mehl und Wasser. Was hat Jesus gemeint mit dem Sauerteig? Jesus meinte die innere Haltung des Menschen, der Zustand des Herzens. Ist es hart oder ringt es darum, dass es weich und zugänglich für Jesus wird? Und mein Herz muss immer wieder darum ringen, dass es weich bleibt. Sauerteig ist ein biblisches Bild für Sünde. Und an anderen Stellen wird es beschrieben, nur ein bisschen Sauerteig durchsäuert dir den ganzen Teig. Ein bisschen Hefe und der Teig geht auf. Und das macht die Sünde mit uns. Wir werden irgendwie ein bisschen so mehr Schein als sein. Es bläht uns irgendwie auf. Wir sind irgendwie auf eine komische Weise von uns mehr überzeugt. Hütet euch vor dem Sauerteig, sagt Jesus. Und die Jünger begreifen es nicht. Und jetzt zu Jesus selbst, ihr Lieben. Wisst ihr, Jesus war erschüttert. Vielleicht ist es befremdlich für euch gewesen, diese Emotionalität bei Jesus zu hören. Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr es denn nicht? Ist denn euer Herz so verschlossen? Jesus war erschüttert. All die Monate und Wochen, in denen er seine engsten Freunde trainierte und schulte, um ihnen einen Weg zu bereiten, dass sie von sich aus erkennen konnten, wer er wirklich ist. Das ist gelebte Jüngerschaft. Gelebte Jüngerschaft lässt uns erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wenn wir nah an ihm dran sind, man könnte sagen, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen, werden wie er und handeln wie er, sind starke Worte. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist es im Kern. Das wollte Jesus mit den ersten Jüngern. Ihnen einen Weg bereiten, dass sie erkennen, wer er wirklich ist. Und er spricht sie auf ihre Augen und Ohren an. Deswegen wird das Reich Gottes auch real in uns einbrechen und wir erleben das auch. Aber ihre Augen und Ohren haben nicht wirklich funktioniert. Und was tut er dann? Er erinnert sie an das, was sie gerade erlebt haben. Das tut er mit uns heute noch. Das tun wir mit unseren God-Stories. Die Brotvermehrungen, das tatsächlich real hereinbrechende Reich Gottes. Jesus war auch erschüttert, weil er wusste, dass er seinen Auftrag, seine Mission nicht zu Ende bringen kann, wenn seine 12 engsten Freunde nicht wirklich begreifen, wer er ist. Wie ihr, die ihr hier Lehrer seid, wisst und ihr, die ihr Schüler seid, und wir waren ja alle mal Schüler, hey, ihr Lehrer, ihr wisst, ihr könnt doch die Mathe-Lösung nicht einfach an die Tafel schreiben und sagen, Kinders, das ist die Lösung, ihr braucht es nicht verstehen, ihr braucht es auch nicht begreifen, lernt es einfach auswendig. Funktioniert nicht, gell? Bis zu einem gewissen Grad vielleicht, aber in der Tiefe tut es mit euch nichts, wenn ihr es nur auswendig gelernt habt und nicht verstanden habt. Und das wusste Jesus auch. Er konnte doch nicht einfach hergehen und sagen, übrigens, Freunde, wisst ihr, ich bin der Messias. Sie hätten vielleicht gesagt, schön für dich, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie kommen wir dahin? Und wisst ihr, das ist Jüngerschaft. Der Weg, dass wir wirklich begreifen, wer Christus wirklich ist und was das für dich bedeutet, ist, dass wir einchecken, echt in Jüngerschaft. Nicht auswendig gelernt, verinnerlicht. Das ist gültig, damals wie heute. Soweit, so gut. Ich lese weiter, Vers 22. Sie kamen, ne, sie sind im Boot, ja, sie nutzen nicht das Auto. Jesus wäre mit ihnen Auto gefahren, damals gab es noch keins. Sie steigen ins Boot, sie kommen in Bethsaida an. Und was geschieht? Ein Blinder kommt zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Und Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, heißt in meiner schönen NGÜ, aber in der Elberfelder heißt es ein bisschen drastischer, er spuckte ihm in die Augen. Er legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du was? Und der Mann blickte auf und sagte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da hacke ich mal kurz ein, hätte doch Jesus zufrieden sein können, oder? Hätte er doch sagen können, hey, ist okay, siehst du ein bisschen was, schon okay, super, danke. Aber er war nicht zufrieden. Er legte nämlich nochmal die Hände auf die Augen und nun konnte der Mann deutlich sehen, er war geheilt, konnte klar alles erkennen. Und Jesus sagte, dann geh nicht zurück in den Ort zu den Leuten und er schickte ihn nach Hause. So, weshalb musste Jesus denn zweimal seine Hände auf diese blinden Augen des Mannes legen? Hat seine Kraft nicht ausgereicht? Hat er keinen guten Tag gehabt? War er nicht so gut in Form? War es gerade nicht dran? Nein. Die meisten Ausleger sagen dazu, dass diese zweistufige Heilung der Augen den Menschen damals etwas zeigen wollte. Für die Menschen war das nämlich damals ein Zeichen ihres Zustandes. Und das hat ihnen Jesus hier gegeben. Sie sahen, sie hörten und sie erlebten Jesus. Und er sagte selbst, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, aber sie erkannten ihn nicht. Hey, und heute geht es uns auch immer wieder so. Und unsere Mitmenschen, sie erkennen ihn nicht. Ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume. Ich sehe Jesus, aber ich begreife wirklich nicht, wer er ist und was das mit mir zu tun hat. Seine Jünger und das ganze Volk sollten erkennen, dass sie eine zweite Berührung von ihm brauchen. erkennen, wer Jesus wirklich ist und was das für sie und für dich und mich bedeutet. Das ist ein Prozess, in dem Jesus seine Hände auf ihre und auf unsere geistliche Augen legt, damit wir die Wahrheit erkennen und auch, wo uns die Einsicht fehlt. Und das ist wirklich das wichtigste Ziel des Trainings von Jesus mit seinen Jüngern, dass unsere Augen aufgehen. Deshalb hat er diese Wunder getan. Deshalb hat er über Gleichnisse geredet und hat ihnen das genau erklärt. Damit sie klarer sehen können und damit sie von sich aus auf den Trichter kommen, sozusagen. Und Jesus merkt, sie haben es noch nicht begriffen. Jesus hat gemerkt, sie haben es noch nicht. Was macht er jetzt? Jetzt wurde es Zeit, mit seinen engsten Freunden allein zu sein. Und so geht die Geschichte auch weiter. Also, Jesus steigt mit seinen Jüngern ins Auto, und nein, er geht zu Fuß, bis in den hohen Norden von Israel, an den Berg Hermon, in die Stadt Caesarea Philippi. Einige Tage waren die da unterwegs. Caesarea Philippi ist eine Stadt gewesen, wo allen bekannten Göttern angebetet oder Anbetungsstätten gebaut wurde. Die kann man heute noch besichtigen. Hanna und ich waren vor ein paar Jahren dort. Sieht man immer noch. Dort war es zur damaligen Zeit abgeschieden und ruhig. Und Jesus wollte mit seinen Jüngern Zeit verbringen, allein. Und Markus schreibt, unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia, manche für einen anderen Propheten. Markus hat uns nicht beschrieben, was er alles mit seinen Jüngern gesprochen hat, aber irgendwann ist der Zeitpunkt für Jesus gekommen, wo er, so stelle ich es mir vor, ganz beiläufig seine Jünger fragte, hey, meine Lieben, für wen halten mich eigentlich die Leute? Dann antworten sie. Manche halten dich für Elia, dann Johannes den Täufer, für einen anderen Propheten. Und irgendwie scheint Jesus zu spüren, jetzt ist der Zeitpunkt für die alles entscheidende Frage gekommen. Die eine Frage, auf die Markus zusteuert. Und es kommt hier so beiläufig rüber, aber. Und er fragt sie, und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und der gute Petrus, auf den man sich ja immer verlassen kann, der dann immer ja raushaut mit den Antworten, hat es wieder getan. Er hat für alle geantwortet, du bist der Messias. Diese Frage, für wen haltet ihr mich, ist der Dreh- und Angelpunkt im Markus-Evangelium. Das ist einer der Höhepunkte in diesem Evangelium. Jesus stellt ihnen jetzt diese eine Frage, diese weltumspannende für die ganze Menschheit, für dieses Zeitalter, in dem wir sind, alles entscheidende, vollständig lebensverändernde Frage. Wisst ihr, ich glaube, als Jesus diese Frage gestellt hat, hielt der Himmel den Atem an. Was antworten Sie jetzt? Und dann platzt es raus aus Petrus. Du bist der Messias. Du bist der Christus. Und diese Antwort ist atemberaubend für die ganze Gruppe. Ich glaube, es war total still. Und Jesus? Wisst ihr, ich denke, es ging ihm durch und durch. Lachen und Weinen ging durch ihn durch. Und in ihm war dieses endlich. Endlich, wie ihr Lehrer, wenn die Kinder endlich begriffen haben, die Eltern, oder wenn du selbst endlich begriffen hast. Endlich, endlich, endlich. Sie haben erkannt, sie haben verstanden, sie haben es begriffen, wer ich wirklich bin. Der Retter, der Heiland, der Erlöser, der, von dem das Alte Testament von vorne bis hinten spricht. Was ist da geschehen in dieser Abgeschiedenheit und mit dieser Frage. Jesus legte seinen Jüngern die Hände auf ihre Augen. Er legte seine Hände auf ihre Augen. Es war diese zweite Berührung und dann konnten sie sehen. Diese zweite Berührung geschieht in der Abgeschiedenheit mit Jesus. Und Petrus und seine Freunde, sie haben das getan, wozu uns Gott geschaffen hat. Sie haben zugeschaut, sie haben zugehört, sie haben nachgedacht und sie haben es mit anderen beredet und dann haben sie es getan. Das ist Jüngerschaft. Ihm zuschauen, ihm zuhören, denken, mit anderen reden und dann tun, lernen, tun. Das ist Jüngerschaft. Und sie sind zu dem Punkt durchgebrochen, du bist's. Du bist der eine. Und hier ist das Training jetzt für die Jünger, der erste Bereich, abgeschlossen. Obwohl die Jünger natürlich noch viel zu lernen hatten, aber der erste große Abschnitt des Trainings, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, ist hier zu einem Ende gekommen. Sie haben begriffen, wer ich bin. Und jetzt wendet sich Jesus dir zu. Jetzt, heute und hier. Er wendet sich dir zu, er wendet sich uns zu. Und du, für wen hältst du mich? Das ist die Frage des Lebens. Das ist deine Frage. Das ist meine Frage. Und wenn du sie beantwortet hast, was bedeutet das für dich? Diese Frage, die Jesus dir stellt, ist eine Einladung, zu ihm zu kommen. Für die zweite Berührung. Und wisst ihr, Beziehung lebt von Berührung. Es ist genauso, wie wenn ein Ehepaar den Bund vor dem Traualtar schließt. Sie bekunden ihre Liebe immer wieder in dem Verlauf ihrer Jahre und sie justieren immer wieder neu. Wer bist du für mich? Wer bin ich für dich? Und wir dürfen das hier genau auch tun. Diese zweite Berührung für die Jünger damals gilt heute für dich und mich. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen, damit wir erkennen immer mehr, wer er ist. Und er lädt dich ein in die Abgeschiedenheit. Und das ist diese Frage, die ich euch heute einfach mitgeben möchte. Es ist die Frage auch der Jüngerschaft. Du bist der Messias und das bedeutet für mich Folgendes. Hier ende ich von den Versen. Es geht spannend weiter. Jetzt nämlich kann Jesus, wenn ihr nachliest, seinen Jüngern sagen, was auf ihn zukommt. Jetzt. Jetzt konnte er ihnen sagen, hey, ich werde sterben, ich werde leiden und ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und er konnte ihnen noch sagen, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und sterbe, dem Ich, dem Mir, dem Meiner und dem Selbst. Erst dann konnte er dieses sagen, nachdem sie begriffen haben, du bist der Messias. Ich möchte jetzt beten und ich möchte mit euch einfach in eine Stille gehen, wo wir Zeit haben, dieser Frage einfach einen Raum zu geben. Und wenn ihr mögt, schließt einfach die Augen und stellt euch das vor, Jesus dreht sich zu uns. Und er fragt dich und mich und du und ihr, für wen haltet ihr mich? Jesus, ich bete, dass dein Geist kommt jetzt, wir offen sind für dich und wir zulassen, dass wir diese Frage wirklich in unser Herz aufnehmen. Ich bete, dass wir uns beteiligen, dass es uns berührt. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir die Frage nicht nur beantworten, sondern dass wir einen nächsten Schritt mit dir gehen. Und lass es einfach jetzt eine Zeit einfach still sein und ich leite dann weiter. Komm, Heiliger Geist, hilf uns auf. Wir haben Hunger und Durst nach dir. Und wir sind so schnell dabei, das Richtige zu sagen. Und es ist gut, es ist gut, es ist nicht verkehrt. Und dennoch spüren wir, dass wir oft so schnell drüber gehen. Komm, Heiliger Geist, offenbare uns, Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, der Gesalbte, der Messias, der Eine.
Und wir sind hier und wir haben alle irgendwie schon mal eine Begegnung mit Jesus gehabt. Wir haben ihn kennengelernt als unseren Freund. Er hat uns geantwortet in der Not. Wir sind mit ihm unterwegs. Und doch lädt er uns heute ein zu einer zweiten, zu einer tieferen, zu einer erneuten Begegnung. Und es ist manchmal gut, das einfach mit einem Handzeichen zu zeigen, wenn ich so ausdrücke, ich sehne mich danach nach einer erneuten, nach einer zweiten Berührung. Der zweiten Begegnung. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich strecke mich auch danach aus, so wie ich, nach einer zweiten Berührung, dann streck dir eine Hand aus. Nicht für mich, sondern für Jesus. Sagen, ja, Jesus, da bin ich. Ich bin mit dir so lange unterwegs schon, ich kenne dich, wir haben manches schon erlebt, aber ich sehne mich nach einer zweiten Berührung, die meine Augen wirklich öffnet, damit ich wirklich begreife, wer du bist. Und ich bete jetzt für uns, bitte für uns alle hier, die wir uns ausstrecken. Jesus, dass du uns mitnimmst an diesen Ort der Begegnung. Ob das auf dem Weg vom See Genezareth nach Caesarea Philippi ist, ob das auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus ist. Du bist mit uns unterwegs und ich bete, dass du mit jedem von uns jetzt unterwegs bist. Und dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich tiefer ergreifen, begreifen. Dass wir ergreifen, dass du der gesalbte König bist, der alles, der mein Leben, dem ich dein Leben nicht nur anvertraue, sondern ja, der mein Gehorsam verdient. Und ich bete für uns, dass wir diese Augen geöffnet werden, dass wir ihn als den König, den Herrn des Lebens erkennen. Der sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Der sagt, es ist vollbracht. Ich bete für uns. Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Dass du da bist und uns die Augen auflegst. Danke, dass du uns begegnest.
Komm, Heiliger Geist, mit Feuer. Komm mit Feuer her auf unsere Augen, auf unsere Ohren. Komm, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir in deinem Sinn kapitulieren, dass wir uns dir hingeben und dass wir dir neu unsere Augen und Ohren weihen, dass wir erkennen in der Tiefe, wer du wirklich bist. Ich segne euch, ich segne uns alle mit diesem Hunger, mit dieser Entscheidung und mit diesem neuen Glauben, dass er wirklich sein Feuer auf uns fallen lassen will, dass es keine Metapher ist. Komm, Heiliger Geist, mit Kraft. Komm mit Kraft und nimm uns hinein in das konkrete Reich Gottes, wie es sich konkret ausbreitet in uns und um uns und hier in Nürnberg. Ich segne euch, dass ihr konkret antworten könnt. Ich segne die Vineyard Nürnberg.
Und so segnen wir euch mit Augen des Herzens, die mehr sehen als nur Menschen wie Bäume, die mehr sehen als nur das, was vielleicht vordergründig sich bewegt, die tiefer sehen, die das echte Leben sehen, die begreifen, Die spüren, wo Gottes Herzschlag unterwegs ist. Die spüren, wo er Menschen zu sich zieht. Die spüren, wo er euch mit seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, seiner Kraft begegnet und berührt und erfüllt. Die mit den Augen des Herzens in einer Weise sehen, die für andere verschlossen bleibt. Ich segne euch mit dieser Schärfe, dieser Klarheit, die durchdringend und zugleich belebend verändernd ist. Und so segne ich euch im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt. Wir sind jetzt frei. Oh Halleluja! Jesus ist König und Herr in Ewigkeit. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt. Wir sind jetzt frei. Oh Halleluja! Jesus ist König und Herr in Ewigkeit. La 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 la